Ja, wäre ich jetzt dein Lehrer, dann würde ich dich jetzt fragen, über wen steht hier nichts? Wer wird verschwiegen?
Aber wir sind ja keine Lehrerin und wir können deine Antwort auch nicht hören. Wie der Zucker, mit dem Christiansen so reich wurde, auf den westindischen Inseln angebaut und verarbeitet wurde, haben wir in unserem Theaterabend vom Reisen in ehemalige Kolonien schon einmal beschrieben und zitieren uns jetzt selbst.
Zuckerrohr, Saccharum officinarum. Zuckerrohr gehört zur Familie der Süßgräser. Es ist eine tropische Pflanze aus Südostasien. Zuckerrohr wird 3 bis 6 Meter hoch bei Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Sie braucht viel Wasser, das darf aber nicht stehen, sonst fault sie. Deshalb hügelige Anbaugebiete. Es werden Stecklinge gepflanzt in Reihen, Reihen, Reihen. Die Halme werden direkt über den Boden geschnitten mit einem Messer. Die Spitzen und Blätter werden entfernt mit demselben Messer. Sklaven, die flüchten, wird zur Strafe ein Ohr abgeschnitten. Die Halmstümpfe schlagen wieder aus. Die Ohren wachsen nicht nach. Natürlich. Aber man kann neue Sklaven kaufen. Man muss jedes Jahr neue Sklaven kaufen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, geh du schon mal weiter, links am Westindienspeicher vorbei, den Hof hinauf zur großen Straße und warte da oben.
Die Halmstümpfe schlagen wieder aus und 12 Monate später wieder das Messer, bis zu 8 Mal. Das Messer, 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 das Messer. Sklaven, die wieder flüchten, wird ein Bein abgeschnitten, dann müssen sie bleiben. Die Erntezeit auf den verschiedenen Feldern ist aufeinanderfolgend. So gibt es stetig was zu tun. So nutzt man die Arbeitskraft der eigenen Sklaven. Die Sterblichkeit ist hoch, die Geburtenrate niedrig. Man muss immer neue Sklaven kaufen. Die Bündel werden zur Mühle getragen, den Hügel hinauf und hinab. Der Zucker, Zucker, Zuckergehalt ist direkt nach der Ernte am höchsten. Die Pflanzen werden zur Mühle gebracht, zwischen Walzen geschoben und gepresst. Das Zuckerrohr wird gequetscht, manchmal auch ein Finger, eine ganze Hand. Ein Sklave mit gequetschter Hand kann immer noch ein Messer halten. Ein Sklave kann ein Messer halten. Auf einer Plantage sind viele Sklaven. Auf einer Plantage sind wenig Weiße. Auf der ganzen Insel sind wenig Weiße. Die Sklaven sind 10-mal so viele und alle können ein Messer halten, können nicht nur Zuckerrohr schneiden. Die Pflanzen werden zur Mühle gebracht, den Hügel hinauf und hinab, zwischen Walzen geschoben und gepresst. Der Saft läuft heraus, das Blut läuft heraus. Nächster Schritt. Den Zuckerrohrsaft in Kesseln erhitzen, beim Abkühlen kristallisiert der Rohzucker, Melasse bleibt zurück. Nächster Schritt. Hefe dazu und gären lassen, dann destillieren. Nächster Schritt. Rohzucker und Rohrum nach Europa verschiffen, veredeln, verarbeiten, verkaufen. Damit lässt sich Geld verdienen. Geld verdienen, 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 verdienen.
Du bist schon da? Auf der großen Straße? Geh nach rechts. Ja, diese Innenstadt war anscheinend schon immer der Ort des Verdienen, Verdienen, Verdienen. Immer ging es ums Handeln.
Und Contigo hier, der Fairtrade-Laden? Ist das jetzt die Wiederherstellung gerechter Verhältnisse? Oder wird hier das gute Gewissen zur Handelsware?
Schließt sich das aus? Im schlechten System etwas Gutes zu tun, heißt doch immer auch Teil des schlechten Systems sein, oder?
Mit dieser Frage biegen wir nach links ab, in den Heiligen Geistgang. Da geht es von der dänischen Kirche am Gemeindehaus der Marienkirche zur katholischen Kirche.
Ja. Die Kirchen wollten auch oft genug Gutes tun.
Meinen Sie zumindest gut gemeint?
Gut gemeint war es auf jeden Fall, die armen Sklavenkinder zu taufen. So waren sie dann getaufte Sklaven. Auch nicht besser.
Die Missionare waren wichtige Wegbereiter des Kolonialismus. War das gut gemeint oder perfide?
Auf jeden Fall erfolgreich. Nie sind mir so viele zutiefst gläubige Menschen begegnet wie in Afrika. Nie so viel Inbrunst und Ekstase im Gottesdienst. Erinnerst du dich, wie Elias, der Pastor auf dem Campus in Accra, Ghana, uns stolz die Statuen der Missionare zeigte? Und wir Mühe hatten zu sagen, dass wir die gar nicht so denkmalwürdig fanden?
Und erinnerst du dich an den langen Abend im Bulawayo in Simbabwe, Als die Theatergruppe von dort sehr lange und sehr ernsthaft über die Hautfarbe von Jesus diskutierte und wir bekannten, dass wir nicht von einem tatsächlichen Jesus ausgingen, an keinen Gott glaubten und die Bibel für ein von Menschen geschriebenes Buch hielten, sie verstanden die Welt nicht mehr, wussten nicht mehr, ob sie sofort jeden Kontakt mit uns abbrechen sollten, aber sie erhofften sich weiter, dass wir ihnen Auftritte in Deutschland vermitteln würden. In völliger Überschätzung unserer Möglichkeiten glaubten sie auch daran.
Jetzt überquerst du, liebe Hörerin, den lieben Hörer kannst du auch mitnehmen, den Nordergraben und gehst geradeaus den Christiansengang hoch.
Ist das schon wieder der Christiansen?
Keine Ahnung. Christiansen gibt es in Flensburg ja ein paar mehr. Und Steigungen auch.
Straßennamen sind auch eine Art, Spuren zu hinterlassen. Wenn eine Straße nach dir benannt wird, sind alle anderen gezwungen, sich an dich zu erinnern.
Falls sie wissen, wer du warst. Mozartstraße, das ist ja einfach, aber Christiansengang?
Und wer entscheidet, an wen man sich erinnern will? So gibt es den Willy-Brandt-Platz.
Wie hieß der eigentlich vorher?
Aber keine Helmut-Kohl-Straße. Und zum Glück auch keine Karl-Dönitz-Straße.
Aber eine Bismarck-Straße gibt es, um die es ja keine Diskussion gibt. Warum eigentlich nicht? Daran liegt die Adolf-Hitler-Schule, die sofort wieder Goethe-Schule hieß.
Achtung, nicht die Treppe hoch zum Museum, sondern weiter, geradeaus.
Und würdest du dir wünschen, dass es einmal den Thorsten-Schütte-Weg gibt?
Ach, dann gäbe es bestimmt eher den Elisabeth-Bode-Gang.
Nee, das interessiert mich nicht. Echt nicht. Obwohl es an der Zeit ist, dass Frauen auch Namensgeberinnen für Straßen sind.
Na, gibt es doch. Die Dorotheenstraße zum Beispiel.
Ach, welche Dorothea? Die hat ja nicht mal einen Nachnamen. Also ist niemand so wirklich gemeint. Dorotheen, also eine Sammlung aller Dorotheen. Die Nachnamen gehören den Männern. Das ist eine offizielle Bezeichnung. Für die Frauen reicht ein Vorname als private Bezeichnung oder einfach Mama.
Darum ging es doch auch in Clytemnestra. Die Premiere war doch da vorne in der Aula des Museums. Das war 1990, oder?
Und ich zerriss auf der Bühne Bücher aus Wut darüber, dass die Geschichte der Frauen nur im Spiegel des männlichen Schreibens sichtbar wird, im Zerrspiegel, um genau zu sein.
Liebe Hörerin, wenn du ein Hörer bist, bist du auch gemeint. Wenn du auf die Straße kommst, Rebschlägerbahn, dann nach rechts. Und du solltest dann doch erklären, wer Clytemnestra war. Das weiß ja nun auch nicht jeder.
Okay, ich versuch's. Clytemnestra also ist Königin in Mykene und ihr Mann ist Agamemnon. Wir befinden uns hier in der griechischen Mythologie, die Geschichten aus einer damals schon untergegangenen Welt erzählt, in der die Macht von den Königinnen auf ihre Töchter überging und die Männer nur Stellvertreter waren, in der also die Macht zwischen Männern und Frauen noch sehr anders verteilt war. Clytemnestra also ist Königin in Mykene und ihr Mann ist Agamemnon und sein Bruder ist Menelaos. Und der hat die schönste Frau der Welt geheiratet, Helena. Oder sie ihn?